Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast. Medizin für die Ohren.
Mit Viola Gräfenstein. Es gibt ein Medikament, das sich nicht nur Diabetiker spritzen, sondern auch Menschen, die abnehmen wollen. Zum Beispiel sind Ozempic oder Wegovy solche sehr wirksamen Medikamente für Menschen mit schwer einstellbarem Diabetes mellitus Typ 2. Weil es unter anderem den Appetit zügelt, wird es immer häufiger auch als Diätmittel genutzt. Doch sind diese Medikamente zum Abnehmen überhaupt sinnvoll? Darüber spreche ich mit dem Kardiologen und Sportmediziner Professor Dr. Med. Uwe Nixdorf, Geschäftsführer des European Prevention Center, ein EAPC, Accredited Center of Cardiovascular Risk Management and Prevention in Düsseldorf. Herr Professor Nixdorf, was macht das Abnehmen generell so schwierig?
Ja, es ist ja so, zunächst einmal, dass wir hier über ein Problem reden, was ja pandemische Züge hat, nämlich die Adipositas. Und da muss man mal epidemiologisch vielleicht kurz ausholen und nochmal sagen, wo die Zuhörer auch wissen, wo wir da stehen. Das ist also eine gigantisch zunehmende Problematik. In Deutschland ist es eigentlich die Hälfte der Menschen, die adipös oder übergewichtig sind. 20% etwa sind adipös. Das messen wir übrigens am BMI, Body Mass Index, nicht? Das ist also ganz einfach das Maß, in dem man die Kilogramm des Gewichtes nimmt und die dividiert durch die Körperoberfläche hoch 2. Ist zwar gar nicht so geeignet in meinen Augen, ja, weil das nämlich gar nicht rücksichtend auf das Fettgewebe, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, wäre jetzt eigentlich der Teilenumfang viel wichtiger, aber ist halt so, dass man das sich so geeinigt hat, ja. Und die Prävalenz ist halt eben auch noch zunehmend. Also es ist so, dass das seit 1975 sich die Adipositas verdreifacht hat, ja, von der Anzahl einfach der auftretenden Fälle. Also von daher ist das schon ein großes Problem. Vielleicht das noch zur Erklärung. Übergewicht definiert man über 25 Body Mass Index, ja, Kilogramm pro Quadratmeter Oberfläche und Adipositas über 30 Kilogramm oder vielleicht das noch dazu gesagt, um das ein bisschen strukturell zu kennen, die Hintergründe. Ja, Sie fragen jetzt, warum das so schwierig ist. Natürlich wäre es natürlich erforderlich, dieses Adipositas zu reduzieren, denn die ist extrem krankheitslastig. Nicht? Das ist nicht nur vielleicht von ästhetischen Sicht halt vielleicht nicht ganz so schön, sondern es ist halt eben auch krankheitslastig. Und zwar in jeder Hinsicht auch ein bisschen zu meinem Fachgebiet der Kardiologie. Also adipöse Menschen bekommen sehr viel schneller Atherosklerose. Da kommen wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen mit den Folgen, auch den katastrophalen Folgen eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls. Also von daher ist es zunächst das Ziel, das ist klar, das steckt in der Frage drin. Das Ziel sollte sein, das zu reduzieren und die Problematik, warum das so schwer ist. Ja, dann ist da deswegen so schwierig, weil gar nicht mal die Ernährung, sondern vorweg mal die Bewegung einfach so drastisch niedrig ist heute. Wir haben ja heute nur noch immer ein paar hundert Meter, die wir oftmals nur noch gehen. Und das ist halt einfach viel zu wenig. Wir verbrennen im Grunde die Fette und den Zucker nicht. Und dadurch nehmen wir halt eben massiv zu. Das ist das eine. Das andere ist die Art der Ernährung dann doch. Das ist halt eben einmal zu viel, hyperkalorisch und halt eben auch das Falsche. Auch da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, nämlich zu kohlenhydrathaltig. Wir haben als Kardiologen noch vor Jahren immer eigentlich fettarm empfohlen. Heute ist hier ein Paradigmenwechsel. Wir erkennen heute, dass die Kohlenhydrate eigentlich mehr das Problem sind. Ich vergleiche die ganze Thematik mal ganz gerne mit der Evolutionsmedizin. Es ist so, man sich mal überlegt, wir haben ja die Gene von Steinzeitmenschen. Nicht? Und da muss man sich nur mal überlegen, wie war das in der Steinzeit? Und da ist ein Steinzeitmensch in der Regel im Schnitt, das weiß man, über 40 Kilometer am Tag gelaufen, um halt eben sich zu ernähren, seine Bleibe zu finden und so weiter, nicht? Das ist der eine Hintergrund. Der andere, dass er halt eben einen evolutionären Vorteil hatte, wenn er gelegentlich etwas mehr an Ernährung in Fettgewebe umgesetzt hat, also ein Polster angelegt hat, für schlechte Zeiten. Das war da ein bisschen mehr ein Vorteil. Heute ist es halt ein Nachteil, weil halt eben dieses Fettgewebe halt eben hochentzündlich auch ist und halt eben diese eben genannten Krankheitsfolgeprobleme bis hin zur Atherosklerose auch mit sich bringt.
Derzeit ist das Thema Abnehmspritze, fachlich genannt ein GLP-1-Agonist, in aller Munde. Was ist das genau für ein Mittel?
Ja, das ist im Grunde, muss man sagen, ein auch natürlich vorkommendes Hormon. Das ist im Grunde das GIP, das heißt also das Glucagon-like Peptide. Das wird in neuroendokrinen Zellen der Darmwand gebildet, den L-Zellen gebildet. Also das kommt ganz physiologisch vor, wird auch hochreguliert, wenn man zum Beispiel sich ernährt hat, ein opulentes Maß zu sich genommen hat, dann geht das GLP aus der Darmwand sehr hoch, geht in die Blutbahn und macht hier eine ganze Menge Wirkung. Die erste Wirkung ist, das sagt das Wort schon, Glucagon-like-Peptide. Das Glucagon ist ja ein Gegenspieler vom Insulin. Auch hier nur auf die Zuhörer, Insulin, um mal klar zu sagen, ist im Grunde das Hormon, das den Zucker in die Zellen shiftet. Ja, und Glucagon macht das Gegenteil. Und dadurch wird die Insulinaktivität gefördert. Ja, also das heißt, also wir aktivieren den ganzen Glukosemetabolismus durch dieses GLP-1. Das Weitere hat man auch ganz klar festgestellt, ist eine zentrale Wirkung. Dieses GLP-1 geht also auch ins Gehirn und hat auch Wechselwirkungen, dem Leptin und Ghrelin. Das sind so Sättigungshormone. Das heißt in anderen Worten, letztendlich wird das Sättigungsgefühl gesteigert. Und das andere am Magen auch noch eine Wirkung. Die Magenentleerung wird gehemmt, sodass die Nahrung länger im Magen verweilt, weniger resorbiert wird. Das sind eigentlich die prinzipiellen Effekte, die das hier mit sich bringt. Man weiß weiterhin aus experimenteller Forschung, dass eine ganze Menge protektive Faktoren hier eine Rolle spielen. Man weiß, dass dieses GLP-1 auch direkt eine Kardioprotektion macht. Herzzellen werden geschützt. Es hat günstige Effekte auf die Koagulation, das heißt in Deutsch Gerinnung. Man hat also eine nicht so schnelle Gerinnung, die ja auch ungünstig ist, wenn man halt eben Gerinnsel bildet und die Arterien sich verschließen. Es macht direkte Stimulierung am Pankreas, also der Bauchspeicheldrüse, wo das Insulin herkommt. Also wir produzieren dadurch auch vermehrt Insulin. Die Inflammation, die Entzündung in den Zellen wird reduziert. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch als Präventivmediziner. Wir müssen gucken, dass wir wenig Entzündung im Körper haben. Die direkten zentralen Wirkungen hatte ich schon erwähnt. Dann senkt es den Blutdruck auch noch etwas und es ist auch nephroprotektiv. Das heißt, die Niere wird auch noch geschützt. Sie sehen also eine ganze Reihe an wichtigen Errungenschaften. Jetzt ist es so, dass die pharmakologische Entwicklung dahingehend, dass das GLP-1 das sehr kurze Halbwertszeiten hat, von wenigen Minuten. Das ist die Errungenschaft hier pharmakokinetisch auch. Hat man das geschafft? Die Pharmaforschung hat das geschafft, das halt zu wesentlich längeren Halbwertszeiten umzugestalten. Und heute wirken die sogar mehrere Tage. Das heißt, die Spritzen, auf die wir gleich noch enger zu sprechen kommen, müssen ja nur wöchentlich gegeben werden. Ja? Das ist so die eigentliche Errungenschaft dabei, dass wir dann also diese neuen pharmakologisch hergestellten GLP-1-Agonisten jetzt zur Verwendung.
Ursprünglich war das ja ein Mittel für Menschen mit schwer einstellbaren Diabetes mellitus Typ 2, soweit ich weiß. Und daraus hat sich jetzt so eine ganz neue Richtung entwickelt. Können Sie vielleicht erklären, welche verschiedenen Mittel gibt es denn bereits auf dem Markt und was entwickelt man daraus?
Ja, das Wichtigste ist eigentlich heute das Semaglutid. Das ist auch unter dem Firmennamen einigen Zuhörern vielleicht auch schon bekannt. Das Ozempic oder Wegovy, der eine oder andere mag das vielleicht auch schon nehmen. Das sind eben dann die Spritzen. Unter diesem Firmennamen werden die in der Apotheke dann vertrieben. Und die Substanz ist Semaglutid. Das ist eigentlich so mit das älteste, allerälteste ist Liraglutid. Das war mal ganz am Anfang auf dem Markt als Saxenda. Und diese Mittel haben also jetzt, wie gesagt, eine revolutionäre Entwicklung eigentlich gemacht. Man hat noch ein neueres Mittel, die werden gespritzt einmal die Woche, sagte ich schon. Ist eine Neuentwicklung, das Rybelsus, das ist also im Grunde auch ein Semaglutid, das wahrscheinlich demnächst auch oral gegeben werden kann. Das muss jeder dann wissen, was ihm das der angenehmere Applikationsweg ist. Und wir haben eine Reihe weiterer Mittel, das Dulaglutid oder Trulicity genannt, auch sehr wirkeffektiv. Was ein bisschen bessere Wirkung noch hat, ist das Tirzepatid oder Monjaro. Das ist, hat auch einen dualen Mechanismus. Hier sind nicht nur die GLP-1-Agonisten, die ich eben erklärt habe, wirksam, sondern hier kommen noch die GIP-Agonisten dazu. Das sind also glukoseabhängige insulinotrope Polypeptide. Das sind also noch weitere in die eigentlich richtige Richtung, aber von anderer Wirkseite her noch eingehende Effekte mit dabei. Warum dieses Tirzepatid auch noch durch Studien belegt wirksamer ist als das Semaglutid offensichtlich. Und zum Schluss noch eine Substanz, die demnächst noch auf den Markt kommen wird. Das wird das Retatrutid sein. Das ist ein Drittel Agonist. Da kommt noch eine dritte Wirkkomponente dazu. Das sind direkte Glucagon-Rezeptoren-Agonisten. Also das ist so die Übersicht, die wir heute haben.
Ich werde diese Medikamente auch alle in die Shownotes stellen. Was sind denn die zu erwartenden Effekte von diesen Mitteln?
Ja gut, wie gesagt, Sie hatten es eben schon, sind im Grunde ursprünglich Antidiabetika. Das ist ja auch verständlich durch diese insulinotrope Wirkung da, die wir eben erklärt haben. Dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel oder das Insulin, weil der Zucker besser in die Zellen geschiftet wird. Das kann man nachvollziehen. Dann kam halt eben erst sekundär die Erkenntnisse, dass es eben auch Gewicht abzunehmen in der Lage ist. Weil wir halt einfach wissen, diese Adipositas ist maßgeblich halt eben bedingt durch das Fettgewebe, das viszerale Fettgewebe, das ihres seinerseits das mit sich bringt, dass die Insulinrezeptoren nicht ausreichend mehr vorhanden ist, man eine Insulinresistenz bekommt. Und damit einen Brückenschlag auch zum Diabetes, also das hängt eben damit dann zusammen, nicht? Und dass wir im Grunde dann auch durch diese Effekte halt eben auch die Gewichtsreduktion bekommen, vor allen Dingen auch die Fettreduktion bekommen. Denn das viszerale Fett ist das eigentlich pathologische, das Bauchfett, das wir nicht haben wollen, das ist eigentlich das Entscheidende.
Genau, welche Rolle spielt denn überhaupt das Bauchfett? Also warum ist das so immanent wichtig?
Das weiß man auch sehr genau heute. Im Grunde ist es eine inverse Beta-Oxidation, auch das ist ein Fremdwort, also beim Stoffwechsel her, hier wird Zucker umgebaut in Fett. das erläutert so einen emotionären Hintergrund, hatte ich vorhin gesagt, nicht, dass man halt eben dann für schlechte Zeiten, nicht, so ein Depot-Fett hat quasi, das dann auch wieder durch Beta-Oxidation aufgeschlüsselt werden kann, zu Glucose, die wir immer wieder brauchen, vor allem für das Gehirn und auch für unser ganzes Leben also brauchen. Also das ist eigentlich das Schlimme. Das Schlimme ist jetzt eigentlich ursprünglich günstiger. Aber heute schlimm, weil dieses Fettgewebe halt eben hochgradig metabolisch aktiv ist. Das muss man sich klar machen. Es liegt nicht nur einfach so ein Fettgewebe da im Bauch, sondern es ist aktiv. Es produziert also Zytokine und andere Entzündungsmediatoren. Ist also sehr hoch entzündlich, auch wirksam. Nur diese Stoffe gehen in die Blutbahn von den Adipozyten, von den Fettzellen und belästigen dann die Arterien, indem dann hier eine Atherosklerose ausgelöst wird. Und daran, auch Astrologe nochmal dazu gesagt, daran sterben wir die meisten Menschen, den Folgen der Atherosklerose, eben Herzinfarkt und Schlaganfall.
Was ist eine Arteriosklerose, um das nochmal zu verdeutlichen?
Die ist Wandverkalkung, also die Arterienwände verkalken hier. Und das wissen wir heute auch sehr gut. Eigentlich schon seit 20 Jahren wissen wir das. Da ist auch viel Forschung im Gange, dass dann eben diese Arteriosklerose eine Entzündungskrankheit ist, eine systemische Inflammation. Nicht? Und deswegen wird die so angeheizt. Und ganz klarer Fall, umso adipöser sie sind, umso mehr atherosklerotische Probleme bekommen sie.
Also die Entzündung spielt eine ganz große Rolle. Viele, ich sage jetzt mal einfach, Frauen haben ja auch da ein Problem mit. Immer kommt so ein Jojo-Effekt, immer kommt trotzdem wieder sozusagen das Fett ab einem gewissen Alter, setzt sich am Bauch fest. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Gibt es da einen Geschlechterunterschied eigentlich, oder?
Ja, eigentlich nicht. Ich habe ja eben gerade epidemiologisch ein paar Zahlen gesagt. Also wir wissen, dass im Grunde die Männer mehr Adipositas haben als die Frauen. Die Regionen der Fettablagerung sind natürlich unterschiedlich, aber das eigentliche Problem ist eigentlich ähnlich, nicht? Das Bauchfett.
Welche Faktoren spielen denn beim Abnehmen generell eine Rolle? Warum gelingt es und warum nicht?
Ja, gut. Hauptproblem ist halt eben die fehlende Bewegung, ne? Wobei ich da auch nochmal sagen muss, ganz wichtig im Zusammenhang ist neben der Ausdauer auch das Krafttraining. Nicht? Weil das Krafttraining halt eben eine erhöhte Muskulatur dann nach sich bringt und die Muskulatur verbrennt. Nicht? Und zwar in einfachen Worten zu sagen, verbrennt Zucker, verbrennt Fette, also das ist im Grunde erwünscht, das wird zu wenig gemacht und dann halt die Fehlernährung mit den vielen Kohlenhydraten. Und das führt halt eben zu dem besseren Fett, was wir nicht haben wollen. Eine andere Sache ist das Mikrobiom, das spielt ja auch eine Rolle. Das heißt also die Bakterienflora im Darm, die ist auch mit dem Alter, deswegen haben Sie eben sehr richtig gesagt, dass im Grunde das auch im Alter mehr wird mit Adipositas. Nicht? Die Diversität der Bakterien nimmt ab an Alterungsprozess und dann hat das auch den ungünstigen Effekt, dass dadurch die Adipositas auch mit stimuliert wird. Also hier ist im Grunde das Ziel Diversität, also möglichst viele Bakterienpoolen. Wir haben da mehr Bakterien, als wir Körperzellen haben. Also das sind Dinge, die man in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beforscht hat, dass für die allgemeine Gesundheit, für das Immunsystem und aber auch die Prophylaxe von Adipositas. Ganz klar, ein gesundes Darmflora wichtig ist. Und ich will als dritten Punkt noch erwähnen, vielleicht die Genetik und Epigenetik. Das ist nun leider auch schon so, nicht, dass eben bestimmte Menschen, deswegen haben wir es ja oft auch, dass bestimmte Familien dann das Problem mehr haben. Wir wissen, dass etwa 40-70%, zumindest teilursächlich, ja, die Gene eine Rolle spielen, dass Menschen mehr zum Übergewicht neigen. Andere haben als Glück, das kennen wir ja auch, kenne ich auch jetzt in meiner Praxis. Ne? Ich habe immer mal schlanke Menschen, die trotzdem sich nicht zügeln beim Essen. Die haben halt das Glück, dass sie halt da eine gute Genlage haben. Dennoch auf der anderen Seite auch wieder gesagt, wir wissen auch wiederum, dass im Grunde das, was wir als Phänotyp dann nachher haben, also wie ein Mensch aussieht, nicht? Dass das im Grunde zu 70% assoziativ ist und nur bis maximal 30% genetisch bedingt ist. Es ist also daher auch zu konstatieren, es fällt einigen Menschen dadurch schwerer als anderen, Gewicht abzunehmen.
Es gibt verschiedene Abnehmmöglichkeiten, wie zum Beispiel das intermittierende Fasten oder bestimmte Diäten. Was halten Sie davon? Bevor wir jetzt gleich zu der Spritze nochmal kommen, was ist für Patienten effektiver, um abzunehmen, wenn wir jetzt nochmal die Diäten betrachten?
Das ist eine wichtige Frage. Das wird natürlich immer erst im Vorrang. Bevor wir jetzt hier medikamentös agieren, soll das erstmal natürlich angegangen werden. Nicht? Also in der Lebensstilberatung, die ich auch als Präventivarzt natürlich tagtäglich mache, da ist das Stichwort Caloric Restriction. Also zunächst mal ganz klar gesagt, die kalorische Restriktion, die Reduktion der Kalorien. Wir wissen das durch experimentelle Studien sehr wohl bei Fruchtfliegen und auch kleineren Säugetieren, dass das Leben bis fast verdoppelt werden kann. Auch. Also das ist schon gut, wenn man das auch mal einlegt. Das kann man natürlich, ist dauernd nichts essen. Aber das Intervallfasten ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, das ist halt viel von, ist auch gut belegt. Also Sie kennen diese Regeln, 18-6 meinetwegen, dass man 18 Stunden mal nichts isst. Ich selbst präzisiere das auch oft. Man muss natürlich auch diese Ablenkung haben. Ich bin jemand, der viel arbeitet. Ja, ich vergesse das Essen auch dann. Natürlich soll man genügend trinken dabei, was auch schon sättigt und so. Also das kann schon gelingen. Und die andere Aspekt ist natürlich die Qualität oder die Zusammensetzung der Nahrung. Da heißt unsere Devise heute Low Carb, niedrige Kohlenhydrate. Wir sagen noch ein bisschen weitergeführt Flexicarb. Das berücksichtigt, dass wenn wir jetzt wirklich meinetwegen sportliche Hochleistung machen, ja, dann ist es auch wieder berechtigt, weil so viel Glykogen haben wir gar nicht in der Leber. Dann müssen wir auch da etwas zuführen. Wir kennen die Pasta-Party vor dem Marathon. Deswegen sagen wir heute auch Flexicarb. Aber generell die Kohlenhydrate, und zwar die mit hohem glykämischen Index, in anderen Worten, die Kohlenhydrate, die so zuckerhaltig sind, die müssen gemieden werden. Also ich kann nur immer dringend empfehlen, schon mal da ein gutes Werk zu tun, wenn man an seiner Gesundheit interessiert ist, Süßigkeiten stehen zu lassen. Ja, zum Teil sage ich dann pragmatisch, mal ersetzen durch eine Handvoll Nüsse, ja, und die wiederum sehr gesund sind, ja.
Also eine Banane kann man schon essen, oder ist das jetzt, wäre das jetzt?
Gerade, aber das ist halt wiederum ballaststoffreich. Da ist das sozusagen noch als weiterer Punkt, dass ballaststoffreicher gut ist, nicht? Also wenn sich so eine Nahrung lange im Darm auffällt, führt die auch dann zu einem günstigen Beeinflussung des Mikrobioms auch und so weiter. Und das ist wiederum natürlich, und Früchte sind natürlich auch gut, aber da auch aufpassen, nicht zu viel Früchte, viel Fructose kann auch der Fettleber machen. Also auch da ein bisschen aufpassen, das ist natürlich schon auch gut. Weil vielen Menschen fällt es nämlich schwer, nicht? Nichts zu essen. Das sind auch so, wie gesagt, ist so ein habitueller Aspekt, nicht? So ein Gewohnheitsaspekt, dass man einfach auch gerne isst, nicht? Deswegen gibt es da auch eine interessante Entwicklung, da gibt es Mimetika, Caloric Restriction Mimetika. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das sind die, das Sirtuin promovieren, genannt Nicotinamid Riboside oder Spermidin sind so Mittel. Das sind alles Dinge, die noch nicht voll evidence-based sind. Muss ich auch gleich dazu sagen. Das finden Sie jetzt nicht in den offiziellen Fachgesellschaften der Leitlinien. Aber viel Forschung liegt vor. Und das sind also solche Mimetika, die man auch da vielleicht in Zukunft auch mit berücksichtigen kann.
Kommen wir zu den Vorteilen dieser Spritze im Vergleich zu den herkömmlichen Diäten. Wann würden Sie die Spritze empfehlen?
Ja, wenn die Maßnahmen, die wir eben erwähnt haben, nicht so erfolgreich sind, ja, dann kann man das natürlich bedenken. In der Regel auch ein richtigen BMI über 30, nicht? Dann wird oft in Studien gesagt, BMI über 27 plus bereits eingetretene Erkrankung. So, das soll schon auch relevanter Ursprungstatbestand auch sein, nicht? Wobei ich nochmal sagen darf, mir wirklich wichtig, eigentlich ist der Teilnehmerumfang besser. Bei der Frau sollte der unter 80 sein, beim Mann unter 94 Zentimeter. Weil das halt direkt korreliert zu dem Fettgewebe, Bauchfettgewebe, nicht? Und um Ihre Frage genau zu antworten, ja, da ist natürlich interessant, der schnelle Wirkeintritt, nicht? Wenn Sie da anfangen mit der Spritzentherapie, die wir ja auch dosieren, die wird nicht dosiert begonnen, dann gesteigert. Einmal die Woche, wie gesagt, nicht? Und haben wir schnellen Wirkeintritt, Leute verlieren dann in den ersten Wochen dann schon mehrere Kilogramm. Und da muss ich sagen, ich habe dann einige Erfahrungen und betreibe diese Therapie hier auch. Das ist natürlich, muss man es auch sehen, ein erheblicher Anreiz für eine Selbstwirksamkeit. Ja? Es ist nicht das Konzept, die Menschen mit den Spritzen allein zu lassen. Es sind ja auch verschreibungspflichtig, sollen auch Ärzte begleitet werden. Also ich greife dann diesen motivationellen Aspekt. Ein Mensch ist da durchaus recht glücklich, wenn er plötzlich mal, was er nie geklappt hat, ja, plötzlich mal ein paar Kilogramm bei dem schnell weniger wiegt, dass er das aufgreift als eine Stimulation und die Achtsamkeit natürlich auch erhöht wird. Das nutze ich dann auch, dass man diese Achtsamkeit dann auch nochmal unterstreicht und darauf hinweist, dass das natürlich jetzt vorangeht mit der Gewichtsabnahme und dass man dazu aber auch hier und da natürlich die Ernährung und den Sport halt eben nicht vergessen darf. Und dann ist meine Erfahrung eigentlich sehr positiv, wenn man das ordentlich macht, also behavioristisch begleitet als Arzt, dass dann sozusagen eine Art Engrammierung auch eintritt. Die Medikamente wirken ja auch zentral, wie eingangs gesagt, nicht? Auch das Gehirn auch. Da tritt auch so ein bisschen so eine Konditionierung, sagen wir mal, ein. Und man hat nachher auch wirklich keine Lust mehr auf diese vielen Kohlenhydrate. Das ist also so, dass man nachher auch mal aufhört mit der Spritzentherapie. Denn da kommt sonst der Jojo-Effekt auch, nicht? Dann nimmt man alles relativ schnell auch wieder zu. Und wenn das zu durchbrechen, ist diese Flakierung mit lebensstilmodifizierenden Maßnahmen extrem wichtig.
Es ist jetzt ja auch so, dass man das als Hollywood-Spritze bezeichnet, das Ganze, weil viele Stars tatsächlich sich dieses Medikament holen. Das halte ich persönlich jetzt ein bisschen für ein bisschen gefährlich. Wo liegen denn mögliche Gefahren und Nebenwirkungen überhaupt
Ja, zu mir wirklich mit meinem Mitgliedern auch sagen, ärztlich, dass diese Medikamente eigentlich keine größeren Gefahren bergen. Man würde bei Antidiabetika, muss man sich fragen, da haben wir ja in der Vergangenheit immer oft mit viel zu kämpfen gehabt, erst recht bei der Insulintherapie, dass die Leute in eine Unterzuckerung rutschen. Ja, das war eigentlich immer so die Herausforderung für uns Ärzte, wenn man mit Diabetika umgegangen ist. Das ist hier eigentlich nicht der Fall. Diese Medikamente können keine Unterzuckerung machen. Die Gefahr haben wir schon mal nicht. Sie dürfen schon dennoch nicht gegeben werden bei bestimmten Gruppen, wie etwa Kindern, Schwangeren, auch für Diabetes mellitus Typ 1. Wir reden hier nur von Diabetes mellitus Typ 2. Nicht von 1 ist es auch nicht zugelassen. Da würde ich das auch erstmal dann nicht machen. Nebenwirkungen kann es aber geben. Und zwar gibt es auch häufig, und zwar im Wesentlichen Übelkeit. Es ist nun mal ein Darmpeptid, nicht? Und so ist es so, dass Übelkeit nicht selten auftritt. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man auch diese steigende Dosierung macht, nicht? Und nicht gleich in die volle Dosierung hineingeht. Das kann bis zur Übelkeit auch gehen, wenn man das zu rasch auch macht, gell? Und das nächste sind Diarrhöen, also Durchfälle, die entstehen können. Das sind so ein paar Nebenwirkungen, wo ich auch schon auch zureden muss, dass man die Übelkeit auch ein bisschen toleriert. Da muss man mit der Dosis auch ein bisschen spielen und das Abstellen darauf, nicht? Aber dass man die Übelkeit durchaus ein bisschen toleriert. Und die ist auch nur die ersten 1, 2 Tage. Und in diesem Wochenrhythmus, den ich erwähnt habe, nimmt das auch gegen Ende der Woche dann auch eigentlich auch wieder ab oder geht dann auch ganz weg wieder.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen jetzt diesen Podcast hören, diese Podcast-Folge, dann freuen die sich sehr und würden gleich morgen bei Ihnen anfragen, ob sie eine Behandlung bekommen können. Wer ist dafür geeignet? Wer darf das haben? Wer nicht?
Ja, also zunächst mal, Diabetes Typ 2 ist eigentlich die Indikation, nicht? Und das ist auch der Grund, warum hier die Krankenkassen eigentlich ausschließlich mitspielen. Die Indikation Adipositas ist zwar FDA zugelassen, ja, und wir haben ja diese sensationellen Effekte nun auch vorliegen, die ich erwähnt habe, ist aber dann schon mal eine Selbstzahlerleistung, sie wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Und das muss man sich halt auch gut dann überlegen, ob man das machen will oder nicht machen will. Aber prinzipiell ist es für mich. Und das ist auch eigentlich heute Leitlinien basiert, weil wir auch noch viele andere, vorher auch erwähnt, positive Effekte haben, auch aufs Herz und anderes, durchaus auch ein richtiges Medikament. Wir haben eine große Studie, Select-Studie, die jetzt Ende des Jahres im New England Journal of Medicine publiziert wurde, die ja mal zeigte, dass wir um eine 20% reduzierte Herztodesrate haben unter den modernen GLP-1-Agonisten. Ja. Also das sind ja auch wirklich richtige medizinische Effekte, Therapieeffekte. Ich bin da auch ein bisschen, eigentlich engagiert, ein bisschen kritisch, also dass Adipositas immer noch so als Lifestyle betrachtet wird, denn Adipositas ist eine Erkrankung. Wir haben jetzt ein paar Dinge dazu auch gesagt, nicht? Und die hängt halt eben auch mit erheblichen metabolischen Folgen dann zusammen. Eigentlich wäre es wünschenswert. Und ich glaube, wenn weitere Studien wie die Select-Studie kommen, wird sich da auch einiges bewegen und auch die Industrie auch mithält. Im Moment haben wir oft Lieferengpässe, weil der Bedarf so hoch geworden ist, dass Novo Nordisk oder auch Lilly, das sind so die Hauptfirmen, die hier produzieren sind, die bauen natürlich weitere Produktionsstätten natürlich, das wird auch wieder kompensiert werden, aber dass man da auch nachkommt. Ja.
Was würden Sie denn als Mediziner Betroffenen als weitere unterstützende Therapie empfehlen, um wirklich nachhaltig abzunehmen, auch wenn man diese Spritze vielleicht bekommt, aber damit es auch nicht zu einem Jojo-Effekt kommt?
Also natürlich gehört die Lifestyle-Beratung dazu und dass sie auch durchführen. Das heißt also eigentlich mit Beginn der Spritzentherapie sollte die Ernährung auf eine ordentliche Basis gestellt werden, vor allen Dingen Low Carb, hat man eben alles erwähnt. Der Sport wird flankiert. Ich hatte auch da gesagt, Ausdauer und Kraft kommt dazu. Mal für die Zuhörer ganz konkret, weil da haben wir auch Evidenzen vorliegen. Also wir sollten schon pro Tag eine halbe Stunde ein bisschen sportliche Aktivität machen, sodass wir fast zum Schwitzen kommen. Reicht auch schon strammes Dehnen. Und dann so zweimal die Woche halt ihnen eine Stunde auch Krafttraining an Geräten oder Workout-Übungen machen sollten. Dann haben sie eigentlich das auch schon erreicht, was wir so heute an gesunde Bewegung eigentlich fordern. Und Schlaf wäre noch ein Thema. Wir wissen, wenn man halt eben eine Fragmentierung des Schlafes hat, auch zu Adipositas neigt. Also gesunder Schlaf, also Schlafhygiene. Also man kennt ja die Dinge nicht, also abends nicht mehr zu sehr aufregende Dinge machen, wie Fernsehen und Lesen, auch nicht so viel Alkohol genießen und sich eher mit meditativen Übungen dann in den Schlaf begeben, schön abdunkeln. Und die Dinge, glaube ich, sind auch bekannt. Aber ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen, die mir auch wichtig ist und die ich immer bedenke, ist Achtsamkeit. Ja, denn die ganzen Lebensstil verändern Maßnahmen sind ja nicht so ganz einfach, weil uns die Gewohnheiten auf der Barrikade darstellen und man muss an die Achtsamkeit. Da gibt es also auch konkrete Übungen nach dem Professor Kabat-Zinn, also tiefes Bauchatmen, das muss man üben. Da gibt es auch YouTubes und Apps, wo man es wunderbar alleine erlernen kann. Man muss halt nicht mehr in irgendwelche psychologischen Schulungen gehen. Und das macht man eine Viertelstunde pro Tag, das reicht schon. Und lässt die Gedanken wegfliegen. Also das, um Worte mal zu sagen, wie das dann abläuft, ist also auch einfach zu erlernen. Und dadurch kommt man mehr zu sich und erkennt auch sich mehr und kommt zu dieser Selbstwirksamkeit und ist dann auch geneigter und motivierter, diese wichtigen Lebensstilmaßnahmen auch tatsächlich durchzuführen.
Herr Professor Nixdorf, wie viel kostet das Mittel und wie kommt man an die Spritze heran?
Ja, die Kosten liegen so etwa bei den jetzt im Markt vorhandenen GLP-1-Agonisten so zwischen 300 bis 400 Euro. Das sind selbst zu zahlende Preise, nicht? Da halt eben zumindest bei der Depose, dass das nicht von den Kassen übernommen wird. Herankommen tut man, das hatte ich auch schon mal gesagt, über den Arzt, weil die verschreibungspflichtig sind. Die sind verschreibungspflichtig und sollten deswegen, werden deswegen vom Arzt halt eben auch nur vermittelt und mit den entsprechenden ärztlichen Bemühungen auch in Folge auch, seriell stellt sich der Patient auch vor, so mache ich das hier professionellerweise auch und gucke nach den Effekten, auch laborchemisch hier und da und aber auch nach der, auch der wichtigen Beratung halt der lebensstilverändernden Maßnahmen. Das ist doch dann auch ganz wichtig.
Okay, meine letzte Frage. Sie haben ja schon einige Erfolge erzielt. Können Sie vielleicht einen Erfolg vorstellen? Was hat Sie sehr beeindruckt bei einem Patienten oder einer Patientin?
Ja, die kolossale Gewichtsabnahme, muss ich mal grundsätzlich sagen. Ich habe also wirklich richtig Adipöse, die auch darunter schon sehr gelitten haben, bis hin zu auch depressiven Verstimmungen und so. Und das geht also bis hin zu 20 Kilogramm. Nach den großen Studien wissen wir, dass wir heute mit den modernen, also gerade das Tirasabit, dass wir da bis zu 25 Prozent abnehmen können. Also überlegen Sie sich konkret, ein 80 Kilogramm schwerer Mann, der wiegt dann 60 Kilogramm. Ne? Also das ist ja schon eine Nummer halt. Ne? Also dass diese kolossalen Effekte, die wir ja früher für unmöglich gehalten hatten, sind schon erstaunt. Wir sind im Grunde im Bereich der sogenannten bariatischen Therapie, also der chirurgischen Therapie mit Gastric Banding und so weiter, Magenverkleinerung, da sind wir in so einem Bereich, sind wir mit diesen Medikamenten angekommen, wo wir ähnlich starke Effekte haben.
Und wie kann man sich an Sie wenden, wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, beziehungsweise wenn man sich zu dieser Spritze beraten lassen möchte?
Ja, direkt jetzt in meiner Station wäre das European Prevention Center und auch eine Privatpraxiskardiologie Nixdorf Vester gibt es hier in Düsseldorf, ist das allerdings nicht. Am besten geht man auf die Webpage, das EPC, da findet man den Kontakt. Und ich gebe auch gerne nochmal die Telefonnummer jetzt gerade hier durch, die Sie vielleicht nochmal einblenden könnten. Das wäre 0211 83 86 2850.
Herr Professor Nixdorf, ich danke Ihnen sehr für Ihre Erklärungen.
Freut mich sehr.
Das war der Fachärzte-Talk von Primo Medico. Die erste Wahl für medizinische Spezialisten. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.